Wir sind in unserer Serie Freundschafts-1x1 und es geht um drei Worte. Bitte, Entschuldigung und Danke. Das kleine 1x1 von gesunden Freundschaften, die wir lernen wollen. Denn irgendwie haben wir das kleine 1x1 der Freundschaften verlernt. Ein Grund, warum wir diese Worte vergessen haben, ist, dass die meisten unserer Freundschaften und Interaktionen über unser Handy laufen. Ich weiß nicht, wer schon ein bisschen älter ist und sich noch erinnern kann, als die ersten Mobiltelefone eingeführt worden sind. Das Motorola 4500X, hier, das war noch ein Mobiltelefon, okay? Also vielleicht sollten wir da wieder hin zurück unterwegs sein. Oder das andere ist Telekom TC100 oder die erste SMS, die verschickt worden sind in den 90er Jahren, wo man genau nachzählen musste, wie viele Wörter man benutzt, damit alles in eine SMS reinpasst, weil die waren schweineteuer. Eine SMS, 50 Pfennig hat es gekostet. Und heute schreiben wir jede Menge WhatsApps. Hallo, nächste, wie geht's dir? Und früher war das, jede Nachricht waren 50 Pfennig. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal schreibt man sich sogar WhatsApp-Nachrichten, wenn man im selben Haus ist. Hey, kommt hier runter essen. Oder, was meiner Frau und mir ab und zu passiert, dass sie in der Küche steht und schreibt, hey, willst du ein Glas Wein haben? Ich so, ja, und schreibe zurück. Anstatt einfach zu sagen, hey, willst du, wir schreiben miteinander. Also irgendwie ist alles sehr digital geworden. Und wir haben verlernt, richtig miteinander zu kommunizieren. Mit dieser Serie wollen wir neu lernen, wie gesunde Beziehungen funktionieren können und wie drei Worte Wunder bewirken. Und ich bin davon überzeugt, dass unser Erfolg im Leben, in Beziehung und Leiterschaft von drei einfachen Worten abhängt. Bitte, Entschuldigung und Danke. Nichts öffnet Türen wie ein Bitte, nichts überwindet Gräben wie ein Entschuldigung und nichts baut Brücken wie ein Danke. Diese drei Worte haben die Kraft, unser Leben komplett zu verändern und das Leben von den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Aber ihre Effektivität hängt von ihrer Authentizität ab. Da haben wir uns die letzten Wochen die Psychologie von Bitte und die Wissenschaft von Entschuldigung angeschaut. Und heute geht es um die Theologie von Danke. Und bevor wir starten, möchte ich nochmal kurz beten und dann gehen wir die Predigt rein. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du sagst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und ich bete, dass du etwas durch dein Wort heute unseren Herzen tust, das uns hilft, gesunde, großartige, starke Beziehungen zu leben. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. Amen. Es geht heute um Danke, um Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl, eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Ich habe das Gefühl, oft ist Dankbarkeit genau das, ein Austausch. Du gibst mir etwas, ich gebe dir etwas. Wer von euch würde sagen, er könnte dankbarer sein? Irgendjemand, der sagt, dankbarer? Also ich glaube, meine beiden Hände gehen hoch, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe da viel zu lernen. Aber dafür müssen wir einige Feinde von Dankbarkeit besiegen. Es gibt einige Feinde, die mich immer wieder daran hindern, dankbarer zu sein. Ein Feind, den ich bei mir festgestellt habe, den nennen die Psychologen Negativitätsvoreingenommenheit. Willkommen in der deutschen Sprache, Negativitätsvoreingenommenheit. Also es ist schon, also es ist nicht Dampffahrts, nee, Donau, Dampffahrts, Schifffahrtsgesellschaft gibt es ja auch. Also nicht das längste deutsche Wort, was ich kenne, aber eins der längsten deutschen Wörter. Und Negativitätsvoreingenommenheit ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen dazu neigen, negative Informationen oder Ereignisse stärker wahrzunehmen, zu erinnern und zu gewichten als positive. Und diese Neigung, sich stärker auf negative Aspekte zu konzentrieren, kann unser Denken, Verhalten und unsere Entscheidungsfindung erheblich beeinflussen. Diese Voreingenommenheit, sagen Wissenschaftler, hat evolutionäre Wurzeln und kann als Überlebensmechanismus betrachtet werden. In der Vergangenheit war es für unsere Vorfahren lebenswichtig, potenzielle Gefahren und Bedrohungen schnell zu erkennen, um sich zu schützen. Da entwickelte sich die Tendenz, negative Reize mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, da könnte ja ein Löwe sein, da könnte ja keine Ahnung was sein. Also muss ich immer aufpassen, wo ist irgendwie Gefahr für mich. In der modernen Welt kann diese Negativitätsvoreingenommenheit jedoch zu einer Verzerrung unserer Wahrnehmung führen. Es kann dazu führen, dass wir positive Erfahrungen, Chancen übersehen oder herunterspielen, während wir uns übermäßig auf negative Ereignisse oder Risiken konzentrieren. Das Verständnis über diese Voreingenommenheit ist wichtig, um bewusstere Entscheidungen zu treffen und ein ausgewogeneres und positives Denkmuster zu entwickeln. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Leute haben dir ganz viele Komplimente gegeben, aber sie haben so einen Kommentar gemacht, der so ein bisschen negativen Touch hatte. Und alles, an was du dich erinnerst, ist halt diesen negativen Kommentar, aber alle Komplimente sind irgendwie verflogen. Bei mir ist es oft bei Predigten so. Ja, ich gebe mir echt Mühe, bereite mich die Woche vor und gebe mein Bestes und dann kommt nach der Predigt jemand und sagt, ja, die Predigt war ganz gut. Und bei mir kommt dann so, okay, was habe ich hier falsch gemacht? Was habe ich gesagt, dass sie nur ganz gut war und nicht gut war? Oder im Deutschen sagen wir, war nicht schlecht. Man hätte auch sagen können, es war gut, aber wir sagen, war ja nicht schlecht. Ja, und bei mir rattert das. Und es ist schon mal vorgekommen, schon lange, lange her. Aber ich habe gepredigt und mein Kopf nimmt ganz viel wahr, während ich predige. Und es ist passiert in einer Predigt, dass eine Person, die mir sehr nahe steht und oft in der ersten Reihe sitzt, man könnte vermuten, dass es meine Frau war, gegähnt hat während meiner Predigt. Und ich habe mir gedacht, boah, bist du heute schlecht. Sogar deine Frau schläft bei deiner Predigt ein. Und das ist genau das. Wir fokussieren uns auf das Negative. Alle anderen können mich anstrahlen, aber eine Person, die gehen und ich denke so, boah, ist das eine Katastrophenpredigt heute, die du da ablieferst. Der zweite Feind von Dankbarkeit ist Anspruchsmentalität. Anspruchsmentalität ist ein Dankbarkeitskiller. Und das kann schon ganz am Anfang unserer Nachfolge von Jesus sein. Dass wir sagen, ja, ich folge Jesus nach und dann ist alles pink und rosa. Ich werde keine Probleme mehr haben, weil Gott hat ja gesagt, er kümmert sich um alle meine Probleme. Aber die Theologie hakt ein bisschen, denn die Bibel sagt uns was ganz anderes. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wird es nicht leichter, sondern einige Dinge werden schwerer, weil du schwimmst gegen den Strom der Gesellschaft. Und Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, in dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten erleben. Und Psalm 23, und ob du schon wanderst im finsteren Tal, da steht nicht, du wirst nie im finsteren Tal sein. Auch wenn du durch Schwierigkeiten gehst, darfst du sicher sein, ich bin bei dir, aber Anspruchsmentalität ist, ja Gott, wo bist du denn? Ja, du musst mich um all die Probleme hier kümmern. Und wir denken so, darum geht es. Oder aber, dass wir in die andere Richtung reinkippen und sagen, ich mache das schon selber. Das kriege ich schon selber hin. Autonomie und Selbstgenügsamkeit. Die Idee ist, wenn irgendetwas passieren muss, ja, beten hat bei mir nie funktioniert. Wenn etwas passieren soll, dann muss ich das Leben selber in die Hand nehmen. Ja, selbst ist der Mann, hier geht es nicht um persönliche Verantwortlichkeit. Also es ist gut, Verantwortungsgefühl zu entwickeln, aber hier geht es eher um das Rettersyndrom. Du spielst Gott, du denkst, alles hängt von dir ab. Aber Dankbarkeit lädt Gott ein, in unserem Leben zu wirken. Er ist unser Retter. Wie können wir diese Feinde besiegen? Ich glaube, Dankbarkeit ist der Schlüssel daraus. Römer 12, Vers 12. Römer 12 war die Passage, die wir uns die letzten Wochen immer wieder angeschaut haben. Und ich nehme einfach nur einen Vers daraus aus dieser Passage. Freut euch in der Hoffnung. Haltet durch in schweren Zeiten. Bleibt beständig im Gebet. Und ich finde diesen Aufbau so interessant. Freut euch in der Hoffnung. Hoffnung bedeutet, auf das zu schauen, dankbar zu sein, das, was ich vielleicht jetzt noch nicht habe. Weil wenn ich schon hätte, brauche ich nicht darauf hoffen. Das heißt, ich hoffe auf etwas. Gott, du hast gesagt, du bist immer an meiner Seite. Gott, ich danke dir, dass du der Herr, mein Arzt bist. Gerade fühle ich mich krank, aber du bist der Herr, mein Arzt. Ich habe eine Hoffnung darauf, dass Gott etwas in meinem Leben tut. Halte durch in schweren Zeiten. Wenn ich die Hoffnung habe, dann kann ich durchhalten. Wenn ich keine Hoffnung habe, dann wenn schwere Zeiten sind, dann wird es schwer sein, dran zu bleiben. Und vielleicht denkst du dir, ja, aber wie soll ich das schaffen? Und dafür brauchst du den dritten Teil. Bleib beständig im Gebet. Wie kann ich Hoffnung haben? Wie kann ich dranbleiben in schweren Zeiten? Indem ich eng verbunden mit Gott bleibe durch Gebet. Der katholische Priester Ronald Rollheiser schrieb, ein Heiliger zu sein bedeutet, von Dankbarkeit motiviert zu sein, nicht mehr und nicht weniger. Dankbarkeit ist die Wurzel aller Tugend. Ich glaube, Dankbarkeit ist die Grundlage für Heiligkeit. Ich glaube, die heiligste Person, die du je treffen wirst, wird auch die dankbarste Person sein, die du je treffen wirst. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein Eckpfeiler des christlichen Glaubens. Und Dankbarkeit kann man auf verschiedenste Art und Weise ausdrücken. Man kann sagen, danke, vielen Dank, herzlichen Dank, Dankeschön. Tausend Dank. Oh, ich danke dir. Danke dir vielmals. Besten Dank. ich bin dir sehr dankbar. Danke von Herzen. Hey, ganz vielen Dank. Oder, ich liebe es in Bayern, vergelt's Gott. Ja? Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke für alles. Ich danke dir vielmals. Die Therapeutin Susan Rhodes sagt, dankbar zu sein ist kein Gefühl. Dankbarkeit ist eine Handlung. Dankbarkeit, ich fühle mich nicht in Dankbarkeit rein, ich handle mich in Dankbarkeit rein. Die Theologie von Danke fängt mit Dankbarkeit an. Auf Netflix gibt es gerade eine Doku mit dem Titel Der tiefste Atemzug über Freitaucher und handelt von dem extrem gefährlichen Hobby oder der Sportart, ohne Sauerstoff in die Tiefe zu tauchen. Und das müsst ihr euch mal anschauen. Also die orientieren sich an einem Seil und tauchen über 100 Meter in die Tiefe. Und was passieren kann, weil die einen Atemzug nehmen, die machen einen Atemzug und dann geht's runter in die Tiefe. Und das Ding ist, wenn du unten bist, musst du ja wieder hochkommen. Und wenn die nicht aufpassen, kommen die oben an und haben ein Blackout, weil einfach die Luft weg ist. Und es zeigt mir, wie wichtig unser Atem ist. Man kann ohne zu essen unter den richtigen Bedingungen, man vermutet 2 Monate überleben. Man kann ohne Wasser unter den richtigen Bedingungen zwischen 3 und 7 Tage überleben. Man kann für 4 bis 6 Minuten ohne Luft überleben. Ein Atemzug, runtertauchen, 4 bis 6 Minuten. Wenn es länger dauert, dann war es vorbei. Jeder von uns braucht aber auch Dankbarkeit. Die Frage, die ich mich gestellt habe, wie lange kann eine menschliche Seele überleben ohne Dankbarkeit? Dankbarkeit ist für unsere Seele wie Luft zum Atmen für unseren physischen Körper. Ich glaube, jeder von uns braucht es, Dankbarkeit zu erfahren in seinem Leben. Die Bibel sagt uns, dass wir als Nachfolger von Jesus diese Dankbarkeit in diese Welt bringen sollten. Und wie können wir das machen? Wie können wir es hinkriegen, dankbarer zu sein und Dankbarkeit weiterzugeben? Ich möchte euch ein paar Punkte mit auf den Weg geben. Mein erster Punkt ist, habe die richtige Lebenseinstellung. Habe die richtige Lebenseinstellung. Und zwar die Lebenseinstellung, das Leben ist ein Wunder. Dankbarkeit ist die Anerkennung von dem, was Jakobus schreibt im Jakobusbrief 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Es ist alles von Gott und es ist alles für Gott. Und wenn du jetzt sagst, ja, nicht der Bibelvers, ey, dann lass mich Albert Einstein zitieren, okay? Ein Zitat von Albert Einstein. Es gibt 2 Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich glaube an Letzteres, sagt Albert Einstein. Und genau so sehe ich es auch. Wusstest du, dass zu jedem Zeitpunkt 37 Sextillionen chemische Reaktionen in deinem Körper stattfinden? Jetzt gerade. Du atmest, du siehst, verdaust und riechst und jede Menge chemische Reaktionen passieren in deinem Körper. Die Netzhaut verfügt über 1 Million Neutronen, die jede Sekunde fast 1 Milliarde Berechnungen durchführt und das bevor ein Bild überhaupt im Sehnerv, im visuellen Kortex angelangt. Mit jedem Herzschlag fließen 6 Liter Blut durch tausende Kilometer von Venen, Arterien und Kapillaren. Und vergessen wir nicht unsere DNA. Wenn dein genetischer Code, der absolut einzigartig ist, von Anfang bis Ende gestreckt würde, würde er den doppelten Durchmesser unseres Sonnensystems messen. Bist du dir sicher, dass du noch nie ein Wunder erlebt hast? Dankbarkeit ist die Einstellung, jeden Tag so zu leben, als wäre es unser erster Tag. Und jeden Tag so zu leben, als wäre es unser letzter Tag. Ohne diese Art bewusster Einstellung werden wir blind für die Segnung, die Gott unserem Leben schenkt. Der technische Ausdruck dafür lautet unabsichtliche Blindheit. Oder im Deutschen gibt es das Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Wie oft ist es mir schon vorgekommen, dass ich Dinge gesucht habe, die direkt vor meiner Nase waren. Aber das ist die unabsichtliche Blindheit. Kennt ihr das Sprichwort, Schönheit liegt im Auge des Betrachters? Manchmal sind wir so gestresst vom Alltag, dass wir uns nicht mehr die Zeit nehmen, die Schönheit unseres Lebens zu betrachten. Wann hast du das letzte Mal die Sterne beobachtet? Oder dich über das Lachen deiner Kinder gefreut? Wann hast du das letzte Mal gedankt, dass du wieder vom Schlaf aufgewacht bist? Das Leben ist ein Wunder. Und das Zweite ist, was uns hilft, dankbar zu sein, atme regelmäßig tief durch. atme regelmäßig tief durch. Wir geben unseren Atem kaum mehr Aufmerksamkeit, weil es irgendwie ja automatisch passiert, ohne dass wir drüber nachdenken müssen. Das ist nicht so, okay, nicht vergessen zu atmen, nicht vergessen. Es passiert einfach. Aber lass uns mal nur kurz vor Augen führen, was da eigentlich passiert. Die Durchschnittsperson atmet jede 4 Sekunden ein und aus. Das sind 21.600 Atemzüge jeden Tag. In unserem ganzen Leben sind das 607.478.400 Atemzüge. Es gibt kaum etwas Alltäglicheres als das Atmen, doch gibt es kaum etwas Wunderbares als das Atmen. Mit jedem Atemzug atmen wir einen halben Liter Luft ein, die 12,5 Sextillionen Moleküle enthält. Das sind mehr Moleküle als der gesamte Sand an allen Meeresküsten der Erde. Und jetzt lass uns mal tief einatmen. Psalm 150, Vers 6 sagt Folgendes. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Und ich liebe diesen Vers. Solange du atmest, hat Gott einen Plan für dein Leben. Solange du noch atmest, brauchst du keine andere Einladung oder Wunder Gottes in deinem Leben. Du brauchst keinen coolen neuen Worship-Song oder eine Gebetserhörung. Dein Atem ist Wunder genug, um Gott anzubeten. Kleine Randnotiz. Im Hebräischen ist der Name für Gott Yahweh oder Yahweh. Und der Name galt bei den Juden als zu heilig, um ihn laut auszusprechen. Daher wurden die Vokale entfernt. Übrig blieben nur die Konsonanten J-H-W-H. Nach einiger Gelehrten ist Yahweh das Wort für den Geräusch unseres Atems. Und wenn wir dran überlegen, dieser Name ist so heilig und so besonders, weil das Erste, was du sagst, wenn du auf die Welt kommst als kleines Baby, ist den Namen Gottes. Und das Letzte, wenn du von dieser Erde gehen wirst, ist der Name Gottes. Ich weiß nicht, was mit dir macht, aber ich kriege Gänsehaut dabei, dran zu denken. Deswegen, nimm dir Zeit, regelmäßig durchzuatmen. Denn dein Atmen ist eine Erinnerung, Gott ist immer an meiner Seite. Und solange ich Atem habe, kann ich Gott Danke sagen. Ich lebe und solange ich lebe, ist Gott noch nicht fertig mit meinem Leben. Das Dritte ist, überprüfe deine Theologie. Überprüfe deine Theologie. Quälst du dich durchs Leben oder blühst du auf im Leben? Ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist Dankbarkeit. Es ist der Unterschied zwischen Positivität und Negativität. Positivität ist nicht nur eine Funktion der Persönlichkeit, der ist einfach ein Optimist. Nein, sie ist eine Funktion der Theologie. Aus meiner Sicht leben wir in einer Schnittstelle von zwei Theologien, zwei Realitäten. Auf der einen Seite haben wir die Schnittmenge von Gottes Treue aus der Vergangenheit. So weit, so Gott. Er hat uns bis hierhin geführt. Wahrlich, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Psalm 23. Er hat mich begleitet bis hierhin. Und die andere Richtlinie ist die Souveränität Gottes für meine Zukunft. Das Beste liegt noch vor mir. Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus, um gute Werke zu tun, die Gott bereits im Voraus vorbereitet hat. Und ich bin genau in dieser Schnittmenge. Ich bin dankbar für meine Vergangenheit und voller Glauben und Erwartung, was Gott noch alles mit mir tun möchte. Zweifeln bedeutet, dass deine Umstände zwischen dir und Gott geraten. Und ich schlage sicherlich nicht vor, dass wir die Realität ignorieren. Wir müssen den Tatsachen uns stellen und ins Auge schauen, aber wir müssen das mit unerschütterlichem Glauben tun. Glaube bedeutet, Gott zwischen dich und deine Umstände zu stellen. Wenn du vom Quälen zum Aufblühen gelangen willst, gibt es keine einfache Antwort und es gibt keine schnelle Lösung. Aber eins weiß ich ganz genau, ohne Dankbarkeit kommt man nicht dorthin. Du kannst deine Umstände nicht kontrollieren, aber du kannst deine Reaktion kontrollieren. Dankbarkeit ist der Unterschied zwischen bitter und besser. Dankbarkeit bedeutet nicht, dass man bekommt, was man will, sondern dass man wertschätzt, was man bereits hat. Und Dankbarkeit kann Stress reduzieren, Konflikte lösen und das Altern umkehren. Okay, Dr. Bill Maliki von der Ohio State University sagte, dass Dankbarkeit, dass Stress der größte Faktor für das Altern ist. Das Gegenmittel gegen Stress ist Dankbarkeit. Und ich glaube, vielleicht hat Ponce de Leon an der falschen Stelle nach dem Jungbrunnen gesucht. Ich glaube, der Jungbrunnen ist kein Ort, sondern es ist eine Einstellung, die Einstellung der Dankbarkeit. Ein amerikanischer Theologe sagt Folgendes: Der Grund der Theologie ist Doxologie. Theologie ist das Studium über Gott. Aber das Ziel von der Theologie, dass wir mehr über Gott erfahren wollen, ist nicht, dass wir einen aufgeblähten Kopf haben und alles wissen. Ja, Stefan, das hast du nicht korrekt ausgedrückt. Eigentlich hättest du diese Bibelstelle zitieren müssen und keine Ahnung was. Nein, nein, der Grund für Theologie ist nicht, Besserwisser zu werden, sondern der Grund für Theologie ist Doxologie. Das bedeutet Anbetung Gottes. Je mehr ich Gott kenne, umso mehr möchte ich ihn anbeten und ihn groß machen. Und ich möchte das verdeutlichen. Wir haben hier jemanden im Raum, ein guter Freund von mir, und der hat so ein Teleskop und dann schaut er immer in die Sterne und wenn er das rausholt und dann die Sterne beobachtet, dann erzählt er mir immer ganz viele Dinge und ich denke so, wow, okay, habe ich nicht gewusst. Und er ist fasziniert von dem Weltall. Warum ist er so fasziniert und so begeistert? Weil er mehr weiß als ich. Und weil er mehr weiß als ich, kann er viel mehr wertschätzen, was da oben passiert. Ich sehe da ein paar Punkte im Himmel, aber er sieht da Galaxien und all das Ganze. Genau das Gleiche ist bei einem Musiker. Ein Musiker, der sich auskennt mit Musik, der kann verstehen, was passiert, wenn Symphonien gespielt werden, welche Noten da gespielt worden sind. Er hört mehr, weil er mehr weiß. Ein Weinexperte, ein Sommelier. Wenn der Wein testet, ich war mal mit Freunden bei einer Weinprobe und die haben angefangen, Geschichten zu erzählen vom Wein und haben dann irgendwelche Vorträge, oh, ein bisschen und dann, man schmeckt die süßen Früchte raus und am Abgang ein bisschen so und keine Ahnung was. Und ich denke so, wovon erzählt ihr? Das Ding ist, sie wissen diesen Wein mehr zu schätzen. Ich hätte ihn einfach runtergekippt, aber sie haben immer so ein bisschen nur genommen. Sie haben mehr Wissen über Wein und deswegen wissen sie es mehr zu schätzen. Und genau das Gleiche sollte mit uns sein. Je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr sollten wir wertschätzen, was Gott in unserem Leben tut. Lerne mehr über Gott und du wirst mehr sehen. Wusstest du, dass Walgesänge über 10.000 Kilometer weit unter Wasser zu hören sind? Ichthyologisten, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich wusste es auch nicht, das sind Fischforscher. Sie haben herausgefunden, dass einige Fische jeden Morgen und jeden Abend zusammen singen. Die männliche Walddrossel kann harmonieren, indem sie mit beiden Seiten ihrer Y-förmigen Stimmkasten zwei Töne hervorbringen. Die braune Spottdrossel aus Südamerika hat mehr als 2000 Lieder in ihrem Repertoire. Und wenn wir das wissen, macht Offenbarung 5, Vers 13 Sinn. Dort steht Folgendes: Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Das ist 4D-Anbetung im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer. Wir hören es vielleicht nicht, aber Anbetung und Lobpreis Gottes passiert immer. Und mein letzter Punkt ist, gib den Segen weiter. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Was Gott für uns tut, ist immer auch für andere Menschen. Gott segnet nicht uns, damit es uns besser geht, unser Lebensstandard noch besser wird. Er segnet uns, damit wir eine Gebetserhörung für andere Menschen werden. Lasst uns Segensbringer werden durch unsere Dankbarkeit. Ein Wissenschaftler hat mit seinem Team eine Studie mit 40.000 Ehepaaren gemacht und hat herausgefunden, dass es ein Wort gibt, das anzeigt, ob eine Ehe ein Leben lang hält. Das Wort, was starke Beziehungen gebrauchen, war das Wort Danke. Denn hinter diesem Wort steckt der Gedanke, dass wir Menschen sind, die nach etwas Ausschau halten, für das wir dankbar sein können. Wenn du etwas Negatives finden möchtest, du wirst es auf jeden Fall finden. Wenn du etwas finden möchtest, wofür du dankbar sein kannst, ich verspreche dir, du wirst es auch finden. Und es hört sich so einfach an, aber es ist so wichtig und manchmal so schwer. Epheser 4, Vers 29 bis 32 ermutigt Paulus die Gemeinde in Ephesus: Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommt. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie von jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus Jesus vergeben hat. Vielleicht denkst du gerade an eine Person, die Ermutigung braucht. Oder vielleicht bist du eine Person, die Ermutigung braucht. Wenn wir anfangen zu segnen, machen wir schlechte Beziehungen zu besseren Beziehungen. Wie geht das? Indem man ein Segensbringer ist. Und das muss man manchmal trainieren. Es gibt ein Buch, was ich gefunden habe von A.J. Jacobs, Thanks a Thousand. Und dieser Typ hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich möchte anfangen, dankbar zu sein. Und nicht nur Genießer von Segen zu sein, sondern diesen Segen weiterfließen zu lassen. Und er saß in einem Café und hat einen Kaffee getrunken. Hat gesagt, wow, ich bin so gesegnet, diesen leckeren Kaffee zu trinken. Und hat er angefangen aufzuschreiben, wem er alles Danke sagen muss für diesen Kaffee. Und nicht nur der Barista, sondern hat angefangen, okay, die Kaffeeplantagenernter oder derjenige, der es angepflanzt hat. Und er ist durchgegangen von dem Begießen und Anpflanzen, von dem Pflücken, von dem LKW-Fahrer, der die Bohne dann zur nächsten gebracht hat und demjenigen, der das Ganze geröstet hat. Und er ist auf insgesamt 964 Menschen gekommen, denen er dankbar sein musste für eine Tasse Kaffee. Ich liebe diese Einstellung. Wir denken, es ist einfach nur ein Kaffee. Aber da waren so viele Leute daran beteiligt, die einen Unterschied gemacht haben. Dankbarkeit ist ein Geschenk, das immer wieder zurückgibt. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte. Eine Geschichte, die geschrieben worden ist 1947. Ein fiktiver Roman mit dem Titel Three Letters from Teddy. Und es ist eine bewegende Geschichte über die Auswirkung von Dankbarkeit, über die Auswirkung von Empathie im Leben eines Kindes. Und sie erzählt, diese Geschichte erzählt von einer Lehrerin namens Miss Thompson und einem ihrer Schüler, Teddy Stellert, einem stillen, vernachlässigten Jungen, der in der Schule wenig motiviert und desinteressiert wirkte. Und ich möchte kurz ein paar Passagen aus diesem Buch vorlesen. Als Miss Thompson ihren Schüler Teddy kennengelernt hat, war er eine wandelnde Baustelle. Er war ein Einzelgänger und hat nicht mit seinen Mitschülern gespielt, kam immer etwas dreckig und auf Stinken zur Schule. Und viele Mitschüler machten sich über ihn lustig. Und Miss Thompson musste oft selber schmunzeln über die Sprüche der Mitschüler. Denn am Ende des Schuljahres musste sie einen Bericht über jeden Schüler schreiben, auch über Teddy. Und sie schaute sich an, was die vorherigen Lehrer über ihn geschrieben hatten in ihrem Jahresbericht. Und sie fand das Folgende. Die Lehrerin in der ersten Klasse hatte geschrieben, Teddy ist ein fröhliches, neugieriges Kind. Er lernt schnell und ist sehr interessiert an seinen Mitschülern. Die Lehrerin der zweiten Klasse hatte geschrieben, Teddy ist ein guter Schüler, aber die Krankheit seiner Mutter belastet ihn. Er scheint traurig und in Gedanken verloren zu sein. In der dritten Klasse hieß es dann von der Lehrerin, der Tod von seiner Mutter hat ihn stark getroffen. Teddy hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und zeigt kaum Interesse am Unterricht. Und dann in der vierten Klasse, im Jahresbericht heißt es, Teddy ist zurückgezogen, zeigt kaum noch Engagement für die Schule, hat wenig Freunde, manchmal schläft er sogar im Unterricht ein. Sein Vater kümmert sich offenbar kaum um ihn. Da erkannte Miss Thompson, dass nicht Teddy das Problem ist, sondern sie selbst. Als es am Ende des Jahres der Zeitpunkt kam, wo jedes Kind Weihnachtsgeschenke für die Mitschüler zum Wichteln mitbringen sollte, waren alle wunderschön eingepackt. Nur das Geschenk von Teddy war schlecht eingewickelt im alten, dreckigen Papier. Miss Thompson entschied sich, das Geschenk von Teddy zu nehmen und öffnete es vor der ganzen Klasse. Als die Mitschüler sahen, was darin war, fingen sie alle laut an zu lachen. Es war ein abgenutztes Armband, an dem einige Steine fehlten und eine halbleere Flasche Parfüm. Aber sie stoppte das Lachen der Kinder, zog die Kette an und sagte, wie schön diese Kette ist und nahm etwas von dem Parfüm. Am Ende von diesem Tag blieb Teddy als letzter im Klassenraum. Und als er sich von Miss Thompson verabschiedete, sagte er zu ihr, sie duften, wie meine Mama früher geduftet hat, als sie das Parfüm benutzt hat. Nachdem Teddy draußen war, musste mit Thompson anfangen zu weinen und entschied sich, ich werde eine Quelle der Ermutigung für diesen Jungen sein. Und so arbeitete sie mit Teddy und ermutigte ihn immer wieder, bis es Wirkung zeigte und sich seine Leistungen verbesserten. Ein Jahr, nachdem er ihre Klasse verlassen hatte, fand sie auf ihrem Lehrerschreibtisch einen Brief von Teddy, in dem er schrieb, Sie waren die beste Lehrerin, die ich in meinem ganzen Leben hatte. 6 Jahre später kam ein weiterer Brief von Teddy, in dem er schrieb, dass er seinen Schulabschluss als Drittbester seiner Klasse geschafft hatte und sie immer noch die beste Lehrerin ist, die er in seinem ganzen Leben gehabt hatte. 4 Jahre später kam ein weiterer Brief. Diesmal erzählte er, Liebe Miss Thompson, ich wollte, dass Sie als erstes wissen, dass ich mein Medizinstudium abgeschlossen habe. Ohne Sie hätte ich das nie geschafft. Sie waren für mich wie eine Mutter. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Sie zur Hochzeit einlade. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben und ich möchte, dass Sie bei meiner Hochzeit auf dem Platz sitzen, auf dem meine Mutter gesessen hätte. Herzliche Grüße, Dr. Teddy Stellert. Ich finde es ein wunderbares Bild für die Kraft der Ermutigung. Jeder von uns braucht Menschen, die uns ermutigen, wenn wir am Boden liegen. Wer hat einen positiven Fingerabdruck in deinem Leben hinterlassen? Wer hat an dich geglaubt, als kein anderer an dich geglaubt hat? Wer war da für dich, als es dir nicht gut ging? Schreib mal eine Liste und bedank dich bei diesen Menschen. Lass den Segen, den du empfangen hast, nicht bei dir hängen, sondern gib ihn weiter. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir ganz neu und ganz bewusst andere Menschen ermutigen mit unserer Dankbarkeit. Und dann werden aus guten Beziehungen großartige Beziehungen. Unsere Welt braucht Ermutigung. Römer 12, Vers 21 sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und wo fängt es an? Mit unserer Dankbarkeit. Und wenn du sagst, boah Stefan, echt, ich habe so wenig in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann. Einen Grund haben wir, dankbar zu sein. Gottes Güte ist jeden Morgen neu. Auch wenn ich immer wieder versage, Gott ist gut und Gott ist gnädig. Und ich möchte euch einladen, ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Schreibt eine Liste mit Leuten, für die ihr dankbar sein könnt. Und schreibt ihnen, sagt, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank, dass du mich ermutigt hast. Vielen Dank, dass du mir damals geholfen hast beim Umzug. Und lass uns die Ermutigung weitergeben. Aber genauso lass uns ganz neu dankbar sein für das, was Gott in unserem Leben immer wieder tut. Deswegen lade ich euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und nochmal in ein Lied reingehen, was davon handelt, von der Güte von Gott in unserem Leben. Denn wir haben empfangen von Gott und nur deswegen können wir weitergeben. Danke, Jesus.